Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Limo, dem Podcast für die Immobilienwirtschaft. Kreative Lösungsansätze gesucht. Um die Klimaziele im Bestand zu erreichen, spielt der Energiesektor eine entscheidende Rolle. Und die Zusammenarbeit damit ist für die Wohnungswirtschaft von zentraler Bedeutung. Deshalb lud der GdW-Präsident Axel Gedaschko im Rahmen des 31. Brandenburger Hofgesprächs helle Köpfe ins Berliner Hotel Das Stur, um gemeinsam weiterzudenken, zu analysieren und natürlich zu diskutieren. Das Brandenburger Hofgespräch ist ein traditionsreiches Format der Wohnungswirtschaft mit den Partnern GdW Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, der Arealbank und dem Fachmagazin DW Die Wohnungswirtschaft. Experten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft gehen mit dem GdW-Präsidenten zu verschiedenen Themen inhaltlich in die Tiefe. Dieses Mal zum Thema Neudenken, Klimawende im Bestand. Der Fokus liegt auf dem Energiesektor, aber nicht nur. Es geht auch um Bauklimatik oder um Finanzierung bzw. Bezahlbarkeit. Und natürlich um kreative Lösungsansätze, eben ums neue Denken. Mit Axel Gedaschko am Tisch sitzen Dr. Christian Ricken. Er ist Vorstandsvorsitzender der Arealbank, Ralf Klöpfer, Vorstandsmitglied MVV Energie AG und Professor Dr. Gerhard Hausladen, Geschäftsführer Ingenieurbüro Hausladen GmbH. Einen einleitenden Impuls zur aktuellen Lage in puncto Klima und seinen Veränderungen gibt der Meteorologe, Klimaforscher und bekannte Autor Professor Mujib Latif.
Mit Physik kann man nicht verhandeln und auch keine Kompromisse schließen. Wir haben mit verschiedenen Organisationen mal eine kleine Broschüre zusammengefasst mit dem Titel, was wir heute über das Klima wissen. Der erste Punkt ist, er ist real. Also der Klimawandel ist real. Der zweite Punkt, wir sind die Ursache, also wir Menschen. Der dritte Punkt, er ist gefährlich. Der vierte Punkt, die Fachleute sind sich einig. Und der fünfte Punkt, und da kommen wir jetzt letztendlich zu der Runde, wir können noch etwas tun.
Moderator der Runde ist Thomas Thuma. Er ist Chefautor und Mitglied der Chefredaktion beim Magazin Fokus. Das Brandenburger Hofgespräch ist auf zwei frische Limos aufgeteilt. In dieser ersten und einleitenden Folge stellen sich die Experten vor und beziehen Position. Mein Name ist Iris Jachertz. Ich bin Chefredakteurin der DW Die Wohnungswirtschaft und ich wünsche Ihnen gute, kurzweilige Unterhaltung.
Diese Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert von der Arealbank, ein führender internationaler Immobilienspezialist und Anbieter von Finanzierungs-, Banking- und Zahlungsverkehrslösungen für die Immobilienbranche.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge der Reihe Brandenburger Hofgespräche. Zum 31. Mal schon lädt der GdW gemeinsam mit dem Magazin DW Die Wohnungswirtschaft zu dieser Diskussionsrunde. Unsere hochkarätigen Gesprächsteilnehmer aus Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, aus Politik und Wissenschaft darf ich Ihnen gleich noch näher vorstellen. Unser diesjähriges Thema Neudenken, Klimawende im Bestand. Dabei wird es um Themen wie Bezahlbarkeit, Finanzierung, Bauklimatik gehen, auch und vor allem natürlich im Kontext der Energiebranche. Klar ist, für die Wohnungswirtschaft ist die Zusammenarbeit mit dem Energiesektor von zentraler Bedeutung, wenn es um die Erreichung der Klimaziele im Bestand geht. Da ist jeder kreative Lösungsansatz willkommen. Aber wir werden sicher auch nicht um die aktuelle Lageeinschätzung herumkommen. Wo steht das Land aktuell? Was bringen die Neuwahlen? Und wie sollte die Politik den nach wie vor bestehenden Problemen begegnen? Bevor wir damit aber anfangen, möchte ich einen ganz besonderen Gast begrüßen, der uns in einem Eingangsstatement quasi schon mal auf die nötige Reiseflughöhe katapultiert. Er ist Meteorologe und Klimaforscher, seit 2017 Präsident der Deutschen Gesellschaft Club of Rome. Seit Anfang 22 wirkt er zudem als Präsident der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Ich darf ganz herzlich begrüßen Professor Mujib Latif. Wir freuen uns auf Ihre Perspektive.
Ja, vielen Dank und auch von meiner Seite einen schönen guten Tag. Beginnen möchte ich mit einer Aussage, die ja unumstößlich ist. Und diese Aussage lautet, mit Physik kann man nicht verhandeln und auch keine Kompromisse schließen. Ich sage das deswegen, weil wir leben ja Gott sei Dank in einer demokratischen Gesellschaft, in der eben auch Kompromissfähigkeit fundamental wichtig ist. Aber das funktioniert natürlich mit Physik nicht. Und insofern ist es wichtig, dass wir tatsächlich anerkennen, wenn wir bestimmte Dinge tun, dass dann die Natur halt in einer ganz bestimmten Art und Weise reagiert, die wir als Menschen nun mal nicht beeinflussen können. Und wir haben mit verschiedenen Organisationen mal eine kleine Broschüre zusammengefasst mit dem Titel, was wir heute über das Klima wissen. Da haben wir in 20 Worten zu Beginn die Kerninfos zum Klimawandel zusammengestellt. Und zwar in 5 Bullet Points, wie man auf Neudeutsch sagt. Der erste Punkt ist, er ist real. Also der Klimawandel ist real. Der zweite Punkt, wir sind die Ursache, also wir Menschen. Der dritte Punkt, er ist gefährlich. Der vierte Punkt, die Fachleute sind sich einig. Und der fünfte Punkt, und da kommen wir jetzt zu der Runde, wir können noch etwas tun. Aber ich möchte Ihnen gerne ein paar Infos geben. Gerade ist ja die letzte Weltklimakonferenz zu Ende gegangen in Baku. Das war die 29. Weltklimakonferenz, die in Aserbaidschan stattgefunden hat. Und wie die 28 Weltklimakonferenzen zuvor, ist sie praktisch ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Natürlich gab es ein Abschlussdokument, aber das kommt mir persönlich immer so vor, wie des Kaisers neue Kleider. Da gibt es zwar Worte und schöne Worte, aber am Ende ist es alles nicht verbindlich und es gibt praktisch keine klaren Aussagen da drin. Dann hatten wir gerade eine Wahl in den USA, wenn den neuen alten Präsidenten bekommen und der wird aller Voraussicht nach eben aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen und ohnehin den Weg, den der noch Präsident Joe Biden eingeschlagen hat, wahrscheinlich verlassen und eher rückwärts gehen anstatt vorwärts. Und das sind natürlich die denkbar schlechtesten Voraussetzungen für Klimaschutz, weil das Klimaproblem ist nun mal ein globales Problem. Nun, ich möchte Sie kurz erinnern an das Jahr 1972. 1972, der Club of Rome, ein Zusammenschluss verschiedener Kolleginnen und Kollegen aus ganz unterschiedlichen Disziplinen, aber nicht nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sondern einer der Mitgründer war zum Beispiel Aurelio Pecci, ein italienischer Industrieller. Und der Club of Rome hat ja die Grenze des Wachstums veröffentlicht und der ist eingeschlagen wie eine Bombe mit diesem Bericht, die Grenze des Wachstums. Ist der Kapitalismus gewissermaßen in die Weltöffentlichkeit katapultiert worden. Dort heißt es unter anderem, in diesem Bericht, nichts zu tun, erhöht das Risiko eines Kollapses, wenn die Weltgesellschaft wartet, bis die Belastungen und Zwänge offen zutage treten, hat sie zu lange gewartet. Und ich glaube, in diesem Stadium befinden wir uns so allmählich. Die Belastung und Zwänge treten offen zutage. Die extremen Wettersituationen, die wir in den letzten Jahren immer wieder beobachten mussten, sprechen für sich. Und das letzte Desaster war ja in Spanien vor ein paar Wochen, wo innerhalb weniger Tage so viel Regen gefallen ist, wie sonst in einem ganzen Jahr. Und da kann man sich natürlich nur noch schlecht dran anpassen. Nun, die Frage ist natürlich, warum ist es so schwierig, das Klimaproblem in den Griff zu bekommen? Ich sagte schon, es ist ein globales Problem. Warum ist es das eigentlich? Weil es geht in erster Linie, oder die Ursache des Klimaproblems besteht in erster Linie darin, dass wir Energie erzeugen weltweit, hauptsächlich durch die Verbrennung der fossilen Brennstoffe. Also Kohle, Erdöl und Erdgas. Und zwar in dieser Reihenfolge. Kohle ist global betrachtet immer noch der fossile Brennstoff, der am meisten benutzt wird, um Energie zu erzeugen. Das Problem liegt darin, dass das CO2, das dabei entsteht, eine unglaublich lange Verweildauer in der Atmosphäre besitzt. Es verweilt für Jahrhunderte, zum Teil für Jahrtausende in der Atmosphäre. Und deswegen ist der Ort des Ausstoßes von CO2 völlig irrelevant, ja, weil sich dieses Gas verteilen kann um den Erdball. Alles, was in die Atmosphäre entlassen, verteilt sich innerhalb von ein paar Wochen um den Erdball. Und es kommt ja nicht von ungefähr, dass die Pole schmelzen, obwohl dort ja so gut wie niemand CO2 ausstößt. Eine zweite Konsequenz ist eben tatsächlich, dass alle Länder gemeinsam handeln müssen. Und das macht es eben so schwierig. Es gibt verschiedene Interessen, muss ich Ihnen nicht erzählen. Und gerade die Ölförderländer oder die Länder, die fossile Brennstoffe besitzen oder Reserven haben, die haben überhaupt kein Interesse am Klimaschutz, weil das würde ja deren Geschäftsmodell kaputt machen. Also warum sollte Saudi-Arabien beispielsweise, ein Land, das zu den großen Blockierern auf den Klimakonferenzen zählt, ein Interesse am Klimaschutz haben, weil wir würden ja letzten Endes diesem Land irgendwo den Wohlstand nehmen. Das heißt also, wenn wir über Klimaschutz sprechen, wenn wir über internationalen Klimaschutz sprechen, müssen wir immer das mitbedenken, dass die Länder, die heute fossile Brennstoffe besitzen, eine Alternative haben müssen. Und dass wir, die wir ihnen das Öl abkaufen, ja, denen irgendetwas anderes abkaufen müssen, damit die ihren Wohlstand behaupten können. Als Laie in diesen Fragen würde ich einfach sagen, ja, dann sollten die Saudis grünen Wasserstoff produzieren. Die haben ja beliebig viel erneuerbare Energie. Und dann kaufen wir den Saudis den grünen Wasserstoff ab. Und schon hätten wir zumindest dieses Problem gelöst. Nur so wird es funktionieren. Durch Moralisieren, ja, wird es nicht passieren. Weder im Kleinen noch im Großen. Ja, und die Temperatur der Erde, die erhöht sich ja in den letzten Jahrzehnten rasend schnell. Und das ist ja nun auch keine Überraschung. Meine Kollegen haben ja schon vor weit über 100 Jahren, das muss man sich mal vorstellen, vor weit über 100 Jahren Berechnungen durchgeführt für den Fall, dass der CO2-Gehalt der Atmosphäre immer weiter ansteigt. Und diese Berechnungen, die damals ja gemacht wurden, ohne Computer, weil den gab es ja noch gar nicht im vorletzten Jahrhundert, ohne dass es Satelliten gegeben hätte, Satellitenmessung und so weiter, die haben im Prinzip immer noch Gültigkeit. Ja, sind vielleicht ein bisschen am oberen Rand der heutigen Computermodelle, aber im Prinzip stehen sie. Deswegen haben wir überhaupt kein Erkenntnisproblem. Seit vielen, vielen Jahrzehnten haben wir kein Erkenntnisproblem, sondern wir haben ein Umsetzungsproblem. Und leider, das System ist ja träge, sehen wir jetzt so allmählich, dass das Klima reagiert, und zwar unheimlich stark reagiert, und dass die Temperaturen wirklich extrem schnell ansteigen. Und höchstwahrscheinlich werden wir in diesem Jahr wieder einen neuen Rekord haben. Letztes Jahr hatten wir schon einen Rekord, was die global gemittelte Temperatur angeht. Und es sieht ganz danach aus, dass das Jahr 2024 das allererste Jahr sein wird, dass eben die Marke von 1,5 Grad im Jahresdurchschnitt überschreiten wird. Und das ist natürlich ein Alarmsignal, muss man sagen, weil 1,5 Grad ist ja eine der beiden Marken, die im Pariser Klimaabkommen stehen. Dort heißt es, dass man die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad begrenzen möchte, besser auf 1,5 Grad. Wie gesagt, die 1,5 Grad haben wir de facto gerissen, auch wenn die Politik immer noch daran festhält. Aber man darf ja nicht vergessen, wir haben es mit einem trägen System zu tun. Und deswegen wird die Erwärmung auf jeden Fall weitergehen. Egal, was wir tun, mindestens um ein halbes Grad im besten Fall. Das heißt, im Prinzip sind wir eigentlich schon bei 2 Grad. Ich will jetzt hier keinen Pessimismus verbreiten, ich möchte nur Realismus verbreiten. Das heißt also, wir werden aller Voraussicht nach, wenn nicht ein Wunder passiert, und ich sage es bewusst, wenn nicht ein Wunder passiert, die Pariser Klimaziele reißen. Ja, und eigentlich wäre es ja so einfach, das Pariser Klimaabkommen einzuhalten, weil ich sagte es ja, es geht ja in erster Linie um Energie, nicht ausschließlich, es gibt noch andere Gase wie Methan und so weiter, aber das Hauptproblem ist CO2, und ungefähr zu 2/3 trägt eben das CO2 zur globalen Erwärmung bei. Das heißt, wir müssen eben den CO2-Ausstoß senken, und zwar drastisch senken, und ich will das mal erklären, was ich mir drastisch senken meine. Denn es reicht nicht, den Ausstoß von CO2 zu stabilisieren, das heißt also einzufrieren. Und das kann man sich vorstellen mit der Staatsverschuldung. Wenn wir also die Nettokreditaufnahme einfrieren, ja, jedes Jahr die gleiche Menge aufnehmen, dann steigt ja der Schuldenberg trotzdem. Ja, und so ist es auch mit dem CO2. Das alte CO2 ist ja nicht weg, weil es so lange in der Atmosphäre verweilt. Das heißt also, wir müssen tatsächlich runter mit dem Ausstoß und irgendwann auf Null kommen. Ja, und das ist eben die große Herausforderung. Und im Moment steigt leider noch der CO2-Ausstoß global. Und nochmal, es kommt nur auf den globalen CO2-Ausstoß an. Alles andere ist egal. Ja, und auch diese Weltklimakonferenz, die gerade zu Ende gegangen ist, hatte keinen großen Impact. Wie gesagt, der Ausstoß von CO2 steigt immer weiter seit Beginn der Klimakonferenz, wobei ich jetzt hier keinen ursächlichen Zusammenhang herstellen möchte, ist der CO2-Ausstoß explodiert, um 60% angestiegen. Aber das zeigt einfach, dass die Konferenzen nicht zielführend sind. Nun kann man ewig darüber reden, was denn zielführender sein könnte. Was ich gerne Ihnen mit auf den Weg geben würde, ist, dass es ja Vorreiter geben muss. Und nicht nur in Anführungsstrichen, um das Klima zu retten, weil wir in Deutschland können ja das Klima gar nicht retten mit 2% Anteil am weltweiten CO2-Ausstoß. Wie soll das gehen? Aber wir können euch natürlich zeigen, wie es geht. Der zweite Punkt, der aus meiner Sicht wichtig ist, ist tatsächlich, dass Klimaschutz, Zukunftstechnologie, saubere Energie eine Zukunftstechnologie ist. Und wenn wir da den Anschluss verlieren, ja, dann werden wir auch unseren Wohlstand verlieren. Also ich finde, man muss auch mal die ökonomische Dimension dabei mit berücksichtigen. Und wir sind eigentlich auf einem nicht so schlechten Weg. Also wir haben ja seit 1990, das ist immer das Referenzjahr, unseren CO2-Ausstoß in Deutschland um über 40% gesenkt. Ja, natürlich kam die Wiedervereinigung dazu und hat uns dabei in Anführungsstrichen geholfen. Aber trotzdem, immerhin haben wir unseren Ausstoß gesenkt, im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Ländern, die ihren Ausstoß noch erhöht haben, insbesondere China zum Beispiel. Das zeigt ja, dass es möglich ist. Und nach wie vor haben wir ja doch eine starke Wirtschaft. Und diese Reduktion von CO2 kommt aber in erster Linie dadurch zustande, dass wir beim Strom besonders gut geworden sind. Ja, also wir haben jetzt schon die Hälfte Erneuerbare im Strombereich, aber dann sind da ja noch zwei weitere Bereiche, Energiebereiche, und das ist einmal Wärme und dann ist es Verkehr. Bei Wärme.
Herr Professor Latif, darüber werden wir hier ja auch dann reden, ne? Also insofern.
Genau. Ich wollte es nur erwähnen, bei Wärme sind wir gerade mal bei 20% und beim Verkehr sind wir ganz schlecht, da lege ich mal den Mantel des Schweigens rüber. Wichtig wäre tatsächlich, in unserem ureigensten eigenen Interesse, ökonomischen Interesse, dass wir hier vorangehen. Das Desaster bei VW zeigt es doch. Ja, wenn wir schlafen, wenn wir die Zukunftstechnologien verschlafen, dann wird es wehtun. Und ich habe so das Gefühl, wir haben es immer noch nicht so richtig begriffen. Viele Menschen haben es nicht begriffen. Und ich glaube, da müssen wir einfach ansetzen. Und ich möchte schließen mit einem Zitat von Albert Einstein. Und das möchte ich Ihnen gerne wirklich ans Herz legen. Der hat nämlich gesagt, die gewaltigen Probleme unserer Zeit können nicht mit derselben Denkart gelöst werden, welche jene Probleme hervorgebracht hat. Und in diesem Sinne bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Latif. Ganz, ganz herzlichen Dank. Hier sitzen natürlich vier Praktiker, die dann diese Themen jetzt dann auch aufgreifen werden von Ihnen. Wenn Sie mir noch eine Frage vielleicht erlauben, Sie haben es ja gesagt, Klimawende wird auf jeden Fall teurer. Noch teurer ist aber, wenn man gar nichts unternimmt. Nun fragen sich ja die Bundesbürger gerade, was da auf sie zukommt. Stichwort Energiepreise, Heizungsgesetz, europäische Gebäuderichtlinie. Was raten Sie den Leuten denn?
Es ist wirklich eine ganz schwierige Geschichte, denn wir müssen ja die Leute irgendwie versuchen, auch mitzunehmen. Ja, und im Moment ist es so, das ist meine Wahrnehmung, dass die Menschen das Gefühl haben, sie werden belastet. Und deswegen möchten sie eigentlich vom Klimaschutz nichts mehr wissen. Ja, Klimaschutz läuft Gefahr, zu einem Reizwort zu werden. Da haben natürlich bestimmte Gesetzgebungsverfahren dazu beigetragen, Heizungsgesetze und so weiter. Ich glaube, ja, Klimaschutz kostet und das müssen die Menschen auch merken. Aber man muss sie an anderer Stelle auch entlasten. Ja? Und wenn man das nicht tut, dann werden wir die Menschen nie bekommen und dann wird man die Menschen nur in die Hände der Extremisten letzten Endes bringen. Und das können wir alle nicht wollen. Das heißt also, ich glaube, was ich letzten Endes sagen will, ist, wir müssen Klimaschutz immer mit der sozialen Frage verbinden. Wenn wir das nicht tun, dann, glaube ich, kommen wir einfach nicht voran. Ja? Ja. Wie man das macht, gerade in der Wohnungswirtschaft, haben wir genau dieses Problem. Ja? Auf der einen Seite müssen sie investieren, auf der anderen Seite können sie aber diese Investition jetzt auch nicht, glaube ich jedenfalls, nicht zu 100% vom Mieter oder von der Mieterin zurückbekommen. Ne? Ja. Und da hat der Staat natürlich auch irgendwo eine Mittlerrolle, auch finanzieller Art. Ne? Ja. Und da muss man irgendwie versuchen, gute Kompromisse zu finden.
Herr Professor Latif, ganz herzlichen Dank nochmal. Das ist eine super Überleitung auch zu unserer Runde hier. Und ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag.
Danke gleichfalls und eine gute Diskussion. Auf Wiedersehen. Ja,
Wiedersehen. Ganz herzlichen Dank, Professor Latif, für Ihr Eingangsstatement, das uns zu unserer Gesprächsrunde führt, die ich Ihnen jetzt vorstellen will. Denn wie Sie gerade zu Recht gesagt haben, mit Physik kann man nicht verhandeln. Mit den vier Leuten, die ich Ihnen jetzt vorstelle, kann man auf jeden Fall toll diskutieren. Da ist Dr. Christian Ricken, Vorstandsvorsitzender der Arealbank aus Wiesbaden, die sich als Hausbank der hiesigen Wohnungswirtschaft versteht. Das Institut ist auf drei Kontinenten vertreten und begleitet Immobilienfinanzierungen in mehr als 20 Ländern. Herr Ricken war vorher unter anderem bei der Deutschen Bank und bei der Landesbank Baden-Württemberg. Dann darf ich begrüßen Professor Gerhard Hausladen. Er ist von Haus aus Maschinenbauer und war unter anderem bis 2013 Professor für Bauklimatik und Haustechnik an der TU München. Gemeinsam mit einem Kollegen gilt er quasi als Vater des heutigen Energieausweises. Er ist geschäftsführender Gesellschafter des von ihm gegründeten Ingenieurbüros und ist längst ein international anerkannter Experte im Bereich des energieeffizienten und nachhaltigen Bauens. Des Weiteren unser Gast Ralf Klöpfer, Vertriebsvorstand der MVV Energie AG. Die Mannheimer sind die ersten Energieversorger der Republik, die angekündigt haben, ihr Erdgasnetz für die Wärmeversorgung stillzulegen. Darüber werden wir auch gleich noch lange reden. Haushalte, die noch mit Gas heizen, sollen sich bis 2035 eine klimafreundliche Alternative suchen. Last not least begrüße ich Axel Gedaschko. Er ist Präsident des schon erwähnten Bundesverbandes der Deutschen Wohnungs- und Immobilienunternehmen, kurz GDW, und Gastgeber unseres Talks. Herr Gedaschko ist eine Art Verbandschef der Verbände und repräsentiert einen Bestand von rund 6 Millionen Wohnungen nach wie vor. Mit ihm möchte ich heute auch anfangen. Herr Gedaschko, vor kurzem hat sich in München eine neue Initiative gegründet. Das Quintett namhafter Wissenschaftler, da waren Sie dabei, ne, fordert in einem Manifest namens Praxispfad CO2-Reduktion im Gebäudesektor einen Kurswechsel für die Klimapolitik. Können Sie es bitte ganz kurz erklären?
Ja, ich will mal da bei Mujib Latif anfangen. Er hat ja gesagt, wir werden nicht das Weltklima retten in Deutschland, aber wir können zeigen, wie es geht. Und die Frage ist, haben wir es in der Vergangenheit gezeigt? Ich würde sagen, mäßig, aber wir können es besser. Und genau die Frage, die Sie dann auch gestellt hatten, wie ist denn das eigentlich mit der sozialen Komponente? Wie kann es von den Menschen am Ende des Tages bezahlt werden, dieser Spurwechsel, den wir machen wollen und müssen? Die Grundidee ist, dass wir sagen, eigentlich geht es nicht um Energievermeidung als absoluten Ansatz, sondern es geht um CO2-Vermeidung als absoluten Ansatz. Und dieser Spurwechsel zur CO2-Vermeidung führt auch beim Nachdenken über die Lösungsmöglichkeiten zu anderen Antworten. Und die Antworten, ich mache mal long story short, nach Auffassung dieser 5 Professoren, die haben das mal jetzt durchgerechnet am deutschen Immobilienbestand, ist der Unterschied zwischen 1,9 Billionen Euro und 5,2 Billionen Euro.
Das Gesamtsumme sozusagen.
Gesamtsumme, die investiert werden müsste. Und das ist natürlich entscheidend für die Antwort, die gefunden werden muss, insbesondere im sozialen Bereich. Und wir sind im Moment, ist der Staat nicht in der Lage, das zu tun, was Mujib Latif sozusagen sich wünschte, dass er das kompensiert, was es mehr kostet. Und die staatlichen Zuschüsse, der Unterschied wäre zwischen der Einlösung 19 Milliarden und bei der anderen Lösung 50 Milliarden jährlich. Und das macht deutlich, warum wir es für sinnvoller halten, diesen Weg zu gehen. Viele unserer Mieter können höhere Mieten nicht vertragen. Das geht für manche, aber eben für manche nicht. Und deshalb müssen wir wirklich ringen um den bestmöglichen Weg zur Klimaneutralität. Und das ist CO2-Verzicht.
Es haben ja viele Leute bislang den Eindruck, dass unheimlich viel Geld auch verschwendet wird im Bereich Klimawende. Woran liegt das? weil wir bislang so viel hatten davon, oder?
Ja, also tatsächlich, wir haben immer auch zur Bundesregierung schon, egal welche Regierung dran war, gesagt, wir fordern eine Verifizierung, Evaluierung dessen, was wir bisher getan haben und den Erfolg. Wir wollen sehen, welchen Erfolg haben wir. Und die Regierung hat das nicht gemacht. Was wir aber sehen, ist eine Statistik von Destatis. Und diese Statistik ist brutal. Es gibt eine Korrelation zwischen Investitionen in den Gebäudebestand und Energieeinsparungen, denn darum ging es früher, bis ungefähr 2010. Seit 2010 ist diese Abwärtsbewegung nicht mehr da. Wir haben einen Gleichklang. Und dieser Gleichklang bedeutet, wir investieren, aber es tut sich kaum noch etwas. Das hat verschiedene Gründe. Das liegt an der Betrachtung der alten Gebäude, es liegt an der Betrachtung der neuen Gebäude, es liegt aber vor allen Dingen auch am Nutzerverhalten. Das ist ein Riesenthema, was zu wenig mitbetrachtet wird. Und welches Thema wir bei dieser ganzen Thematik überhaupt nicht im Blick haben, ist die ganze graue Energie, die verbaut wird, wenn wir an die Gebäudebestände rangehen. Auch das muss natürlich mit im Blick genommen werden, denn sonst mogelt man sich um die Wirklichkeit herum.
Herr Hauslan, jetzt lasse ich mal die akademischen Titel weg.
Bitte schön.
Kosteneffizienz und Ressourcenschonung, geht das?
Ja, natürlich.
Sie als Bauklimatiker wissen es am allerbesten.
Das ist eine Selbstverständlichkeit, dass man sich die Frage stellt, wie viel kostet mich etwas, das ich erreichen möchte? Also wie viel kostet mich eine Kilowattstunde Strom einzusparen oder alternativ zu erzeugen? Letzten Endes können wir alles zurückführen auf CO2. Also die Frage, wie viel kostet mich die Vermeidung von CO2-Ausstoß oder wie viel kostet durch welche Maßnahmen, durch Einsparmaßnahmen oder durch Alternative im Bereich der Erzeugung? Das ist für mich die entscheidende Frage und das kann man, da braucht man nicht einmal einen Rechner dazu. Das kann man im Kopf ausrechnen, was da passiert.
Ja, ich nicht, aber.
Und ja, doch, Sie könnten es auch, bin ich überzeugt. Und das passiert derzeit nicht in unserem Land. Nicht in dem Maß, wie es notwendig wäre.
Aber sind wir noch zu sehr auf Wärmedämmung eigentlich?
Ja, natürlich. Man hat sich konzentriert, weil das eine ganz wichtige Rolle gespielt hat, vor 20, 30, 40 Jahren. Hat man sich konzentriert auf Energieeinsparung. Diesen Pfad hat man nie verlassen. Endlich sind wir jetzt einmal so weit, dass man sagt, jetzt müssen wir aber nachdenken drüber, ob nicht Alternativen in der Erzeugung wesentlich günstiger zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes führen könnten, als nur der Versuch, immer Energie einzusparen.
Haben Sie die Geheimformel fürs Land?
Ja. Geheimformel ist es gar nicht. Aber die einfache Frage, ich habe sie eingangs gesagt, was kosten mich einfach Maßnahmen? Und jetzt sage ich einmal ein Beispiel. Wenn ich im Neubau anschaue, die Diskussion, diese unendliche Diskussion, wie weit treiben wir jetzt die Reduzierung des Energiebedarfs, also diese Effizienzbetrachtung. Dann kann man ausrechnen, wie viel kostet mich denn ein EH40, also Passivhaus oder der beste Standard. Das Problem ist das, dass Politiker in der Vergangenheit das immer gleichgesetzt haben mit dem Optimalen, was man erreichen könnte. Also was kostet mich das, wenn ich sage, ich baue zukünftig nur noch nach EH40 Standard? Oder was kostet es mich zum Beispiel, wenn ich sage, jetzt versuche ich mal Energie über Strom und über regenerative Zeiten Strom zu erzeugen? Mal eine ganz einfache Rechnung. Wenn Sie heute nur von EH55, was heutiger nach Förder, es ist ja nicht nur der gesetzliche Standard, sondern auch das, was ja in all unseren Förderungen vorgegeben ist, das ist ja auch Maßstab für viele, die natürlich diese Förderungen in Anspruch nehmen wollen, dann kostet Ihnen dieser Unterschied zwischen EH55 und EH40 etwa 1.800 Euro pro Tonne CO2, die Sie damit reduzieren könnten. Und jetzt sage ich ein anderes Beispiel. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja, wo gehen wir denn eigentlich hin? Wo gehen wir im Neubau hin? Wo gehen wir im Sanierungsbereich hin? Alles ist ja letzten Endes verbunden mit CO2-Ausstoß. Und jetzt können wir die andere Frage machen. Was kostet mich CO2-Einsparung, indem ich zum Beispiel Photovoltaikanlagen errichte? Jetzt einmal völlig losgelöst von der Frage, wo ich es errichte. Ich habe dazu eine ganz klare Meinung. Es bringt uns nicht sehr viel weiter, wenn wir es auf die landwirtschaftlichen Flächen raustun, sondern die Photovoltaik muss da errichtet werden, wo der Strom gebraucht wird, weil wir unsere vorhandene Infrastruktur überhaupt nicht geeignet ist, um all diesen Stromtransport, den wir bräuchten, wenn wir es an ganz anderen Stellen hin tun, wenn wir das nehmen. Aber wenn wir das ausrechnen, dann kostet mich die CO2 nicht oder die Einsparung, die ich brauche, weil ich Gas und Öl durch Strom ersetze, kostet mich noch irgendwo in der Größenordnung von 100 bis 200. Wenn es überhaupt noch so weit kommt, wenn ich ihn selber nutze, dann bin ich wahrscheinlich bei null. 100 bis 200. Also ist doch die Frage, wir müssten viel mehr diskutieren in unserer Gesellschaft, nicht, ob wir jetzt IH40-Standard einführen, sondern wir müssten uns die Frage, ob es nicht sinnvoll wäre, sofort den gesamten Gebäudebestand mit Energieerzeugung in Form von Photovoltaik zu verwenden.
Ja. Eine Frage hätte ich noch an Sie, Herr Hausladen. Die Sanierungsrate ist schon seit vielen Jahren viel zu niedrig, heißt es immer, ne?
Ja.
Derzeit werden nur etwa 0,7% des Gebäudebestands pro Jahr saniert. Nötig wären allerdings mindestens 2%, heißt es auch.
Ja.
Um die gesetzten Klimaziele dann auch im Gebäudesektor zu erreichen. Wie ließe sich das denn schaffen dann?
Indem man hergeht und nicht feste Regeln aufstellt für die Sanierung oder Sanierungsstrategien, dass ich sage, du kriegst jetzt eine Förderung und kriegst vielleicht noch einen Zuschuss, wenn du bestimmte Standards einhältst, sondern dass man das völlig freilässt. Es gibt, und die Unterschiede im Sanierungsbereich sind sehr vielfältig. Es gibt Gebäude, da ist es sehr teuer, eine neue Fassade aufzubringen oder an die Fassade zu gehen. Es gibt Gebäude, da kann ich mit ganz einfachen Maßnahmen nicht ein komplettes Gebäude sanieren, sondern kann mit ganz einfachen Maßnahmen Dämmung von irgendwelchen Decken, ob das im Dachgeschossbereich ist, ob das im Kellerbereich ist, kann ich etwas erreichen. Auch die Frage, soziale Frage, ja, wie gehe ich denn im Sanierungsbereich um? Muss ich die Häuser leer räumen oder schaffe ich das auch, indem die Menschen da drin wohnen bleiben? Und da spielt natürlich jetzt die Umstellung von Öl und Gas befeuerten Anlagen auf Strom, das heißt auf Wärmepumpen, eine ganz entscheidende Rolle. Und da hat man in der Vergangenheit den Fehler gemacht, dass man sich das nicht genauer, was heißt, man hat sich schon genauer angeschaut. Aber in der Zwischenzeit hat man natürlich Entwicklungen im Wärmepumpenbereich, die uns ermöglichen, auch über Wärmepumpen höhere Temperaturen, ich sage das jetzt so ganz vorsichtig, zu erreichen, höhere Wasservorlauftemperaturen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und deshalb müssen wir jetzt darüber nachdenken, ob es nicht möglich ist, zukünftig allein durch Umstellung von der Art der Energieerzeugung, vielleicht in Verbindung mit ganz einfachen Sanierungsstrategien, mindestens das Gleiche zu erreichen, als wenn ich sage, ich versuche jetzt da in großem Stil, aber habe das Geld nicht dafür, da etwas Großartiges zu machen, kann es aber nicht mehr finanzieren.
Das ist eine super Überleitung zu Herrn Klöpfer. Neben Ihnen, die MVV von Herrn Klöpfer will ja ihre Wärmekunden bis 2035 vom Gas entwöhnen, sage ich mal vorsichtig. Was war denn da los, als dieser Plan verkündet wurde, Herr Klöpfer? Oder ja, gut, bis heute vielleicht auch?
Gut, da gab es natürlich schon einen Aufschrei, das hat man ja jetzt so in der Presse vernommen. Ich wollte aber das Pferd eigentlich von der anderen Seite aufzäunen. Wir wollten ja nie sagen, wir wollen die Kunden vom Gas entwöhnen, sondern wir wollen eine Wärmeversorgung in Mannheim dekarbonisieren.
Und Alternativen schaffen, ohne dass die Leute...
Genau. Und das bietet sich ja ein bei uns in eine Strategie, wo wir sagen, 2035 wollen wir als Konzern CO2-frei sein. Und da reiht sich dann eben auch eine kommunale Wärmeleitplanung der Stadt Mannheim, die eben vorsieht, weg vom Gas, auch kein H2 jetzt für die Gebäudewärme, sondern im Wesentlichen Fernwärme, also carbonfreie Fernwärme und eben Wärmepumpen. Und das ist das, was wir jetzt quasi umsetzen. Und dann, wenn wir das so erreichen wollen, das Ziel, dann wird am Ende natürlich auch die Gasinfrastruktur irgendwann mal nicht mehr so benötigt wie heute. Und das war eigentlich eher ein Warnsignal. Liebe Kunden, passt auf, wenn ihr heute eine Heizung tauscht, investiert in die richtige Technologie. Und was wir da eben, und das reiht sich in das ein, was also Herr Professor Hausladen schon gesagt hat, unsere Erfahrung an der Front ist jetzt, dass warum entscheiden die Bürger nicht? Die entscheiden nicht aus unserer Sicht, weil es faktisch zu teuer ist, sondern weil sie keine Orientierung haben. Wenn sie drei Leute fragen, kriegen sie drei Antworten. Und alles wird zu teuer gemacht, teilweise auch mit Mythen, die vielleicht überaltert sind, wie das Thema, ich brauche einen Vollwärmeschutz oder ich brauche eine Fußbodenheizung, damit ich Wärmepumpe mache. Unsere Erfahrung ist da eine ganz andere. Also wir bauen auch Wärmepumpe in 30er, 40er Jahrhäuser ein, die eigentlich eine Dachdämmung haben und mal die Fenster getauscht und größere Heizkörper kriegen, also neue und größere Heizkörper. Und dann schafft man das auch. Teil 2. Wir müssen alle Akteure mitnehmen. Und das haben wir jetzt auch letzte Woche gestartet mit einer Wärmewendeakademie, wo wir jetzt als erste, sage ich mal, in Deutschland ins Leben gerufen haben, wo wir auch die Innungen, also die ganzen Handwerker mitnehmen, auch die Klimaschutzagentur mitnehmen, die Stadt mitnehmen, so dass wir die Leute schulen, dass sie idealerweise alle dasselbe beraten und auch, sagen wir mal, auch breiter beraten können. Also das Thema zum Beispiel Förderungen wissen viele Installateure nicht. Was gibt es denn Fördermöglichkeiten oder Finanzierungslösungen? Wir haben mit den örtlichen Banken Finanzierungslösungen entwickelt, wo eine Wärmepumpe für 99 Euro zu kaufen ist im Monat. So, also in haarpaare Größe zu machen. Also was ich sagen will, ist einfacher machen, pragmatischer lösen. Und deswegen bin ich da auch voll bei Ihnen zu sagen, lieber, also unsere Erfahrung ist weniger dämmen, mehr erneuerbare Quellen und dann aber eben ergänzende Finanzierungslösungen zu machen, damit es auch sozialverträglich machbar ist. Und das ist aus unserer Erfahrung machbar. Aber man muss halt alle auch an einem Strang ziehen. Also diesen Aufwand muss man, glaube ich, schon betreiben, alle Akteure über den Tisch zu kriegen. Das ist ein Aufwand. Aber wenn man das geschafft hat, glaube ich, dann merken die Bürger, okay, es geht jetzt in die Richtung und der eine sagt nicht links rum, der andere sagt jetzt rechts rum.
Der Finanzfachmann kommt ja gleich. Ich will noch einmal kurz bei Ihnen bleiben, weil es gab, also da wird ja auch Empörung immer ganz groß geschrieben, ne? Und wenn Leute jetzt kurz bevor das verkündet wurde, das strategische Ziel bei Ihnen, eine neue Gasheizung sich einbauen ließen, dann sind die jetzt natürlich verärgert. Was sagen Sie zu denen zum Beispiel?
Ja gut, das ist natürlich im Einzelfall. Im Einzelfall schon bitter, aber ich meine, man muss ja auch so sagen, es gab ja schon den Run nach dem Heizungsgesetz, und da kann man jetzt aufs Heizungsgesetz nachher schelten, da gab es schon den Run nochmal auf Gasheizung, wo teilweise auch, ich sag mal, fehlberaten wurde. Im Sinne von, das ist jetzt nicht kein juristischer Begriff, vielleicht schon, aber ich verwende das nicht so, wo gesagt wurde, ja, mach nur schnell eine Gasheizung rein, dann hast du ja Ruhe. Die holt es natürlich jetzt möglicherweise ein, wobei man muss wirklich sagen, es ist ja kein Stilllegungsbeschluss, um das auch nochmal klar zu sagen. Das können wir ja gar nicht. Es gibt keinen Rechtsrahmen dafür aktuell und das können wir als Unternehmen auch nicht isoliert alleine entscheiden. Das heißt, wenn die Heizung jetzt neu eingebaut ist, dann ist erstmal gar kein Handlungsdruck unmittelbar da, sondern eigentlich die jetzt die Heizung tauschen müssen, die müssen jetzt überlegen, auf welches Pferd setze ich jetzt. Aber perspektivisch wird halt Gas teurer und da kann auch, sag mal, eine Regierung jetzt einen Regierungswechsel nicht unmittelbar zumindest was tun, weil ich habe eine EU-Gesetzgebung, die sagt, 2026 wird CO2 ins Handelssystem gehen. Da gibt es ja breite Prognosen, wie sich dann die Lasten für Gasheizungen entwickeln. Aber auf jeden Fall, eins ist klar, es wird teurer.
Herr Ricken, das gerade erwähnte Heizungsgesetz, was hat das eigentlich bedeutet für die Investitionen im Land? Sie haben ja auch den Überblick über andere Regionen der Welt, die teilweise für mein Dafürhalten viel pragmatischer mit vielen dieser Themen umgehen.
Gut, privatwirtschaftliche Investoren wollen natürlich vor allem eins, Sicherheit, Planungssicherheit. Wenn es halt Gesetze gibt, die handwerklich vielleicht nicht dem genügen, was sie genügen sollten, wenn es Gesetze gibt, die dann sehr umstritten sind und man weiß, dass es vielleicht in der nächsten Legislaturperiode auch dazu kommen kann, dass das Gesetz komplett einkassiert wird und durch ein anderes ersetzt wird, dann ist das natürlich für Investoren nicht besonders gut. Ja. Gut, dass ein schlechtes Gesetz einzukassieren kann sinnvoll sein und vielleicht auch sogar die Investoren zufriedenstellen. Aber was wir in Deutschland haben, ist eine Diskussion, die dazu führt, dass Privatinvestoren, insbesondere auch ausländische Investoren, kein Vertrauen mehr in die Planungssicherheit im Standort Deutschland haben.
Würden Sie sich denn als Banker wünschen, dass dieses Heizungsgesetz kassiert wird oder dass man es reformiert?
Also bin ich für Realismus in der Diskussion. Ich glaube auch Herr Professor Latif hat das Wort Realismus benutzt. Also Realismus ist immer gut. Man muss alle Dinge auf den Prüfstand stellen und immer hinterfragen, ob man das nicht vielleicht noch anders und besser machen kann. Ja, ich bin auf jeden Fall dafür, dass man Dinge anpasst, wenn sie sich als nicht umsetzbar erweisen. Und ein großes Thema sind wahrscheinlich auch Umsetzungsfristen, die am Ende nicht wissenschaftlich abgeleitet sind, sondern politisch eher gegriffen. Und hier muss man halt ja dann notfalls Dinge überschreiben und adjustieren. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. Man muss die volkswirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten dieses Landes im Auge behalten und darf die Wirtschaft nicht überfordern. Es gibt bei bestimmten Anforderungen, insbesondere diese berühmten Jahreszahlen, halt die Gefahr, dass man die Wirtschaft und auch die Bürger überfordert und dann bricht es, dann bricht unser Wirtschaftsmodell oder es bricht das Vertrauen der Bürger in den Staat und in die Gemeinschaft. Da sind wir uns alle einig, ja, dass wir das im Blick behalten müssen. Und beim Thema der sozialen Abfederung dieser Maßnahmen bin ich ja auch dafür, aber das Geld muss ja irgendwo herkommen. Ja, und wir haben momentan ja auch eine Situation, wo der Staat noch nie so viele Einnahmen aus Abgaben und Steuern hatte wie momentan, noch nie so viel Geld verfügbar war.
Und noch nie so viel brauchte.
Und es noch nie so knapp war sozusagen, ja, dass man ja sogar über das Ende der Schuldenbremse diskutiert hat und das ja auch einer der Faktoren waren, der dann zum Ende der Regierung geführt hat. Also das Thema ist komplex, schwierig und was ich damit sagen will, ist, wichtig ist Realismus und auch Flexibilität, Geschmeidigkeit, Anpassungsfähigkeit und so weiter, aber den Investoren muss man langfristige Sicherheit geben.
Herr Gedaschke, muss das Gebäudeenergiegesetz weg?
Das Gebäudeenergiegesetz muss nicht weg. Man kann politisch natürlich dem Tier einen anderen Namen geben, aber es sind Dinge drin, die sind natürlich richtig. Und wenn man mal guckt, das hat ja schon Vorgänger und der Ausstieg aus der Ölwelt, der war schon in einem GEG-Gesetz drin, mit dem hatte Habeck gar nichts zu tun, um es mal ganz deutlich zu sagen. Und also da sind viele richtige Gedanken, aber der Grundfehler des GEG ist halt, dass man immer noch in der Effizienzwelt schwebt. Das könnte man relativ leicht ändern, indem man einen Bypass erstmal legt, bevor man das eine Gesetz ganz weglegt, einen Bypass legen und andere Dinge erlauben. Das wäre eine Möglichkeit, denn es wird sonst sehr, sehr lange dauern, bis ein neues Gesetz da ist. Und alle werden warten. Es wird einen Attentismus geben, wenn es keine Förderung gibt, weil das grundlegende Gesetz nicht da ist. Also da war nicht insofern aus auch pragmatischen Gründen davor, erstmal zu sagen, wir machen das weg, sondern für einen Übergang erstmal stehen zu lassen und dann Effizienz wegnehmen, CO2 nehmen und diese Hyperkomplexität, die im GEG drin ist, das ist, glaube ich, auch ein Kardinalfehler. Viele Experten sind selber völlig überfragt, wie sie das GEG richtig anwenden sollen und da merkt man, man hat es super übertrieben und es geht eigentlich wesentlich einfacher, wenn man eben auch dieses CO2-Ziel nehmen würde, weil das ist tatsächlich sehr simpel in der Umsetzung.
Ich würde gerne Herrn Klöpfer, oder ja.
Ja, genau, also das in die Kerbe wollte ich eigentlich auch einschlagen. Also wir beraten ja viel Kunden und da merkt man nämlich, es ist viel zu kompliziert. Und da ist das GEG ein Baustein, es geht bei der Förderlandschaft weiter. Und ich glaube, wenn man das vereinfachen würde, ohne die Richtung zu verlassen und fokussieren auf CO2-Minderung, das würde, glaube ich, sehr helfen. Und vielleicht ein ganz pragmatisches Thema von vor Ort bei uns. Die Auslegungsregeln für eine neue Heizung sind für die Installateure immer noch -10 oder -12 Grad in Deutschland. Wenn ich jetzt Mannheim messe, die letzten 20, 30, 40 Jahre, dann sind wir da bei, sagen wir, nie kälter wie 7 Grad. -7 Grad, 6 Tage hintereinander. Das heißt, allein schon diese 3 Grad Differenz oder 4 Grad Differenz bringt ja eine unheimliche Investitionsreduktion und Auslegungsreduktion, was auch wieder zur Bezahlbarkeit führen würde. Aber die Handwerker sind zurzeit daran gebunden. Also sowas zum Beispiel an die aktuellen Randbedingungen anzupassen, würde schon viel bringen.
Eine Frage noch zum Mannheimer Modell. Ne? Sie wollen auf 70% Fernwärme. Ne? Sie sind jetzt schon bei 60. Ne? Also genau. Sie haben ja den Vorteil, Sie sind schon sehr weit.
Genau, also wir sind ja, manche behaupten, dass in Mannheim die Fernwärme sogar erfunden wurde, es war jetzt vor meiner Zeit, aber auf jeden Fall haben wir bezogen auf den Wärmeabsatz einen Anteil von 60% an der Fernwärme, die wir jetzt bis 2030 auch komplett vergrünen, also von 100% Kohle auf null, da sind wir auch on track aktuell, schaffen wir auch. Und dann wollen wir von diesem Marktanteil, was ungefähr 20.000 Gebäude schon sind, also 50.000 haben wir in Mannheim, 20 sind an der Fernwärme, wollen ungefähr noch 10.000 wahrscheinlich anschließen, die einigermaßen für beide Seiten wirtschaftlich sind. Wir gucken ja dann immer an, ist es für uns wirtschaftlich und ist es für die Kunden wirtschaftlich. Und dann haben wir noch 20.000 Gebäude übrig und die werden nach Wärmeleitplanung dann dezentrale, wesentliche Wärmepumpelösungen
kriegen. Herr Hausladen nickt, wollen Sie dazu gleich was sagen, oder?
Ja, schon.
Ja, gern.
Ich glaube, wichtig wäre, diese Verunsicherung einmal rauszubringen, in allen Bereichen. Deshalb muss man das Geld nicht abschaffen. Aber also ich sage mir, jetzt haben wir in unserem Büro lauter Fachleute, 80 Physiker, Ingenieure, Architekten. Und wo man meint, ja, die beschäftigen sich ja tagtäglich mit all diesen Dingen. Und jetzt habe ich mir als Vorbereitung zu dieser Diskussionsrunde, habe ich nochmals ein paar Fragen gestellt, was so im Gag drinsteht. Es ist kaum zu glauben. Ich habe als Antwort bekommen, mehrmals. Das können wir nicht so genau sagen, weil das ändert sich fast täglich. Und das ist natürlich schon ein Riesenproblem. Auf was kann man denn vertrauen oder auf was kann man denn aufbauen? Gleichzeitig erlebt man auch natürlich im Handwerk Dinge, die vielleicht durch Schulungen verbessert werden könnten, dass sich Heizungsbauer dagegen wehren, neue Technologien einzubauen, weil sie mit dem Alten vertraut sind und Angst haben vor diesen neuen. Bei der Wärmedämmung, da hat die Dämmstoffindustrie das schon geschafft. Da
auch ein super Geschäftsmodell.
Ja, natürlich. Und die haben es geschafft, die Leute so zu schulen, dass sie genau wissen, wie befestigt man jetzt außen eine Dämmung oder was habe ich als Argument, wenn einer sagt, das ist doch brennbar. Alles diese Dinge. Und da ist die Heizungsbranche ist da weit hinten dran. Also die sind nicht in der Lage, das zu machen. Und dann natürlich mit Fördermitteln. Oder auch, wenn der bayerische Ministerpräsident sagt, ja, also macht überhaupt keinen Sinn, da auf Wärmepumpen umzustellen, weil da brauchst du ein neues Heizsystem, du musst Fußbodenheizung einbauen und du musst noch Photovoltaik aufs Dach drauf tun und das kostet dich für ein Einfamilienhaus 150.000 Euro. Damit hat ja alles zunichte gemacht, was vielleicht andere versucht haben, da aufzubauen. Und sind natürlich Dinge, die passieren. Und das andere ist, Sie haben es angesprochen, die ganzen Normen und Richtlinien, die wir haben. Allein die Heizlastberechnungsnorm, die ja Jahrzehnte alt ist und die immer noch Basis ist der Auslegung von Anlagen, ob das zugrunde liegende Außentemperaturen sind oder ob das Verfahren an sich ist. Wir haben jetzt die Feststellung gemacht bei vielen, vielen Projekten, dass wenn wir dynamisch da dran geht, an diese Auslegungskriterien, dass wir zum Teil mit den Heizlasten fast auf die Hälfte runterkommen zu dem, was man mit statischen Methoden ausrechnet. Und jetzt habe ich mir die Frage gestellt, an was liegt denn das eigentlich? Liegt natürlich schon daran, dass die Industrie immer Einfluss genommen hat, auch mit Recht Einfluss auf unsere ganzen Normen, die entstanden sind und versucht hat, die in eine Richtung zu bringen, dass natürlich die Produkte der Industrie abgesetzt werden konnten. Und es wird doch ein Heizkesselhersteller vor 40 Jahren, der wäre doch der Dümmste gewesen, wenn er gesagt hätte, wir müssen schon dynamisch rechnen, sondern der hat sich natürlich dafür eingesetzt, dass keine Solaranstrahlung, keine internen Wärmequellen berücksichtigt werden können, dass es alles schön statisch, dass niedrige Außentemperaturen berücksichtigt werden, weil damit wurden die Heizkessel halt doppelt so groß. Sind ja ganz einfache Zusammenhänge. Aber in der Zwischenzeit sind wir so weit, dass wir diese Dinge erkennen und schon darauf reagieren können. Ich sage zum Beispiel eines. Nochmals diese Umstellung von Öl und Gas auf Wärmepumpen. In meinen Augen, ich sage das jetzt so fast grob, eigentlich fast unproblematisch. Fast unproblematisch. Man muss sich das Gebäude ein bisschen schon noch anschauen, das ist klar. Aber dann ist es unproblematisch. Warum ist der Gesetzgeber nicht hergegangen und hat gesagt, Leute, passt auf. Wenn heute euer Gaskessel kaputt geht und ihr vor der Entscheidung steht, was tut's? Baut ihr einen Gaskessel wieder ein oder stellt ihr eine Wärmepumpe rein? Dann muss man den Leuten sagen, wenn ihr wieder einen Gaskessel einbaut, dann legt ihr euch für die nächsten 30 Jahre fest. Und wenn der verstanden hat, dass in 30 Jahren möglicherweise der Unterschied zwischen Gas und Strom extrem geworden ist, das mit heutigen Dingen gar nicht vergleichbar, dann würde er vielleicht tatsächlich das zu überlegen, ob er nochmal eine Gasheizung einbaut oder ob er nicht auf Strom geht. Und wenn der Gesetzgeber hergegangen wäre und gesagt hätte, was euch jetzt die Wärmepumpe teurer kostet, bei dem, wo jetzt der Gaskessel kaputt gegangen ist, wenn euch was euch teurer, das unterstütze ich jetzt. Und da kriegt ihr Förderung, ganz gleich in welcher Richtung diese Förderung geht, dann hätte man etwas Positives bewirkt. Aber die Leute allein zu lassen und auch in dem Glauben, jetzt muss ich dann da irgendwas Elektrisches reinmachen, der Heizungsbau hat mich abgeraten davon, das hat halt nicht funktioniert.
Wir kommen beim ersten Teil schon so langsam in unsere Zielgerade. Deswegen würde ich aber gerne Herrn Ricken noch mal fragen, weil er ja in drei großen Weltregionen unterwegs ist. Wo kann man denn vielleicht auch was lernen, wie man es besser machen könnte?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Also was wir ja machen, ist die Finanzierung gewerblicher Immobilien. Wie Sie gesagt haben, rund um den Globus. Was wir sehen, ist, dass die Regulierung jetzt auch auf der Bankenseite in den USA natürlich in Frage gestellt ist.
Also das hilft immer, wenn die Regulierung nicht so komplex ist, oder?
Es hilft natürlich und das Hauptthema für die Banken ist die Eigenkapitalunterlegung. Und es gab ja diese berühmten Diskussionen um die sogenannten Kapitalanforderungen nach Basel IV, über die man sich dann einig war nach jahrelangen Verhandlungen und Diskussionen. Und jetzt sieht es so aus, als ob die USA Basel IV nicht implementieren werden, um ihren eigenen Banken diese zusätzlichen Kapitalbelastungen zu ersparen. In Asien war man nicht so weit, also das ist alles auch ein bisschen fragmentierter. Aber wir laufen halt Gefahr, dass dann Europa die einzige relevante Weltregion ist, in der die Eigenkapitalunterlegungspflichten verschärft werden. Und das ist natürlich problematisch, weil das in gewisser Weise reduziert natürlich auch die Möglichkeiten der Banken zur Neukreditvergabe. Es treibt sie eigentlich auch in risikoreicheres Geschäft, weil man dann auch vielleicht gewillt ist, höhere Margen zu generieren, um das Zusatzkapital auszugleichen in der Gesamtkalkulation. Also es geht eher in die falsche Richtung. Das Stichwort der Bankenregulierung in den USA und auch in Asien ist halt eher Pragmatismus. Man versteht, die Banken unterstützen die Realwirtschaft. Man möchte sie auch in dieser Rolle haben. In Europa sind wir leider teilweise in eine andere Richtung unterwegs. Ich will ja auch nicht falsch verstanden werden. Ein Großteil der Verschärfung der Eigenkapital- und Liquiditätsanforderungen für Banken war richtig, induziert auch durch die Finanzkrise und die Bankenrettung durch den Steuerzahler. Also da ist sehr viel Richtiges auch entschieden worden auf Seiten der Regulatorik, auf Seiten des Gesetzgebers. Aber jetzt sind wir dabei, in Europa eventuell uns ins Knie zu schießen. Ja, dass wir sagen, wir schreiten voran, am europäischen Wesen soll die Welt genesen. Gibt es auch einzelne Stimmen, die sagen, je mehr Kapital die europäischen Banken vorhalten müssen, desto besser doch eigentlich, weil die Investoren sagen, wir wollen sichere und kapitalstarke Banken, aber das ist natürlich nicht richtig. Die Investoren wollen Banken mit einer hohen Eigenkapitalrendite und deshalb am Tag, nachdem Donald Trump gewählt wurde zum US-Präsidenten, sind die US-Bankaktien um 10-15% in die Höhe geschossen. Also auf Ihre Frage, was kann man lernen? Ich glaube, Lernen ist der falsche Begriff. Wir müssen halt wettbewerbsfähig bleiben und das erfordert, dass wir auch hier in Politik und Regulatorik entsprechend pragmatisch sind und nicht naiv.
Dankeschön. Wir beenden hiermit mal den ersten Teil, wird aber gleich mit Trump dann nochmal weitergehen. Ich hoffe, Sie sind dann beim zweiten Teil auch dabei. Vielen herzlichen Dank an die Runde hier schon mal.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war der erste Teil unseres Brandenburger Hofgesprächs zum Thema Neudenken, Klimawende im Bestand. Sie haben die verschiedenen Positionen unserer Experten gehört. Mit Physik kann man nicht verhandeln und auch keine Kompromisse schließen. So lautete der einleitende Satz von Mujib Latif. Er nennt 5 Punkte zum Thema: Der Klimawandel ist real, wir Menschen sind die Ursache dafür, er ist gefährlich und die Fachleute sind sich einig. Und last but not least, wir können noch etwas tun. Das denken auch die 4 Diskussionsteilnehmer. Axel Gedaschko ist beteiligt am Klimamanifest der Wissenschaftler. Darin geht es um eine CO2 statt Energieeffizienz. Das Nachdenken über eine CO2-Vermeidung bringt dann automatisch neue Lösungsansätze hervor. Auch verminderte Kosten, denn die soziale Frage muss bei Diskussionen zum Thema Klima immer mitgedacht werden. Professor Hausladen stellt die Frage, ob Alternativen zur Erzeugung von Energie nicht wesentlich günstiger zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes wären, als immer nur der Versuch, Energie einzusparen. Die MVV, das Unternehmen, welches Klöpfer vorsteht, hat eine klare Dekarbonisierungsstrategie, auch als Mannheimer Modell bekannt. Schwierig wird es seiner Meinung nach für die Menschen, wenn es darum geht, welche Heizung baue ich nun ein und wann? Die Eigentümer hätten faktisch keine Orientierung. Und Dr. Ricken mahnt die fehlende Planungssicherheit bei Investitionen in Deutschland. Man dürfe die Wirtschaft nicht überfordern und volkswirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten im Auge behalten. Sie wollen wissen, wie es weitergeht? Und nach der nun gehörten Analyse der derzeitigen Situation nun auch konkrete Lösungsideen hören? Dann schalten Sie nächste Woche wieder ein zu unserem 2. Teil des Brandenburger Hofgesprächs. Dieser und alle bisher gesendeten Limos finden Sie unter podcast.haufe.de/Immobilienwirtschaft. Werfen Sie gerne auch einen Blick in unsere Shownotes mit weiterführenden Infos. Bis zum nächsten Mal, Ihre Iris Jachatz.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.